你好，
China。
Mein Name ist Sven Meyer.
Und ich bin Andi Jans.
Ni hao, meine kaiserliche Hoheit.
Oh. Oh.
Ja.
Unerwartet.
Ich bin vorbereitet.
Unerwartet, aber nicht schlecht. Ich habe mir extra das kaiserliche Gelb angezogen. Denn, Sven, wusstest du, dass im kaiserlichen China nur die Kaiser Gelb tragen durften?
Ja.
Das wusstest du. Das wusstest du. Aber,
Sven, aber schön, dass du dann heute ganz in Gelb hier erstrahlst und ne, deine Krone auch aufhast, mit der du normalerweise immer nur feiern gehst. Aber ja, schön, dass du sie heute mal anhast.
Aber wir reden über eine kaiserliche Stadt, wir reden über eine Stadt, die ja lange Hauptstadt war in China, und wir reden über Nanjing, die Hauptstadt der Provinz Jiangsu im Norden, nordwestlich von Shanghai. Ja, und lass uns gleich mal einsteigen. Sven, kleines Quiz, wusstest du, dass Nanjing als einer der drei Hochöfen Chinas bekannt ist, weil es dort im Sommer extrem heiß ist, bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit? Wuhan und Chongqing sind die beiden anderen. Manchmal werden noch mehr Städte dazu gezählt, aber eigentlich ist Nanjing so der Haupthochofen. Also sehr, sehr, sehr heiß im Sommer. Wusstest du das?
Wusste ich, denn ich freue mich schon auf meine Reise Ende Juni nach Jiangsu.
Ja.
Das wird bestimmt toll. Drei Tage in Nanjing werde ich sein. Ich schicke dir ein Foto, wie ich verschwitzt durch die Stadt laufe.
Ich freue mich auf die Bilder von dir im Feinripp-Unterhemd aus der Innenstadt von Nanjing, weil du es einfach nicht aushältst.
Sehr schön. Boah, endlich darf ich mal wieder meine Birkenstock tragen mit Socken.
Und das Feinripp-Hemd gezeichnet von den vielen Essensflecken.
von der Nudelsuppe. Ich lecker ja immer.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr schön. Aber Andi, wusstest du, dass das Zentrum von Nanjing nach dem Konfuzius-Tempel genannt worden ist, obwohl da Konfuzius nie gelebt hat? Und heute ist es trotzdem irgendwie, ja, ich würde sagen, das Zentrum von Nanjing.
Ja gut, Nanjing hat zwei Zentren, einmal das moderne Business Center und dann halt das alte Zentrum, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Jetzt hast du mich mal überrascht. Dankeschön. Ne? Das passiert nicht oft.
Ich gehe gleich feiern. Lass mir deine Krone.
Die leih ich dir, die kannst du immer haben. Sag einfach Bescheid. So, jetzt toppe ich das Ganze mal. Sven, wusstest du, dass Nanjing Hauptstadt von 6 kaiserlichen Dynastien war und fast 1800 Jahre, wenn auch nicht zusammenhängend, Hauptstadt Chinas?
1800 Jahre, wow, das ist aber echt richtig. Nee, das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, es wäre viel kürzer gewesen. Weil hier in Deutschland, ne, wir lernen ja immer nur Peking oder Xi'an, aber Nanjing kommt ja bei uns eigentlich irgendwie nie vor. Das ist schon wow.
Man muss dazu sagen, dass das verschiedene chinesische Konstellationen war, also ne, das ne, in der 5000-jährigen Zivilisationsgeschichte Chinas, China auch nicht immer so homogen war, aber in verschiedenen Konstellationen war Nanjing über 1800 Jahre hinweg Hauptstadt.
Ja. Viel Geschichte zu sehen, ne? Da ja, werden wir bestimmt gleich noch einiges drüber hören. Wusstest du denn was, wo ich mich wieder auskenne, dass es in Nanjing ganz tolle, ganz hervorragende Biere gibt und ganz tolle Bierbars?
Jetzt bin ich mal wieder nicht überrascht.
Dass ich das sage.
Dass du das sagst. Ja, ich wusste, dass es viele Bierbars gibt. Ja, ich bin nicht so der Biertrinker, aber ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und ich empfehle das Studentenviertel. Das ist eigentlich, wenn man im Zentrum ist, kann man das wirklich sehr gut fußläufig erreichen. Vorher vielleicht einen kleinen Spaziergang an der Stadtmauer entlang, an dem großen See. Und dann geht man so in den Süden. Eigentlich, um die Innenstadt zu erreichen, muss man durch das Studentenviertel gehen. Ach, tolle Bars, tolle Restaurants. Studentenviertel sagt man, weil da die Uni ist. Aber auch ich fall da nicht auf, als ich das letzte Mal da war. Es war ganz normal und wirklich toll.
Sven, wusstest du, dass Nanjing mit knapp 9 Millionen Einwohnern es derzeit nicht mehr in die Top 10 der größten Städte Chinas schafft? Denn ich habe nach der letzten Folge mal geguckt, da hast du 7 Millionen Einwohner erwähnt. Aber nein, die Metropolregion Nanjing hat mittlerweile fast 9 Millionen Einwohner.
Und ist hast du sie alle gezählt selbst? Ich hab sie alle
gezählt. Schafft es trotzdem nicht in die Top 10 der 10 größten chinesischen Städte. Ist aber trotzdem ein wirtschaftliches Powerhouse.
Ja, klar. Ja, krass. Das wirklich. Noch nicht mal in die Top 10. Wow.
Also eigentlich kann man in vielen Städten Chinas diese Tradition und Moderne nicht so gut sehen wie in Nanjing. Also in Shanghai gibt es auch ein bisschen Tradition, in Peking gibt es viel Tradition, manchmal nicht ganz so viel Moderne, aber in Nanjing hast du wirklich beides ganz haarscharf beieinander und das ist wirklich ein ganz spannender Ausflug, sich da mal hinzubegeben und sich das anzugucken, weil, wie du sagst, man vieles doch irgendwie auch zu Fuß machen kann. Also eine sehr, sehr interessante Stadt für die, die sich für modernes Leben und trotzdem für Geschichte und Tradition interessieren.
Ja, das wollte ich jetzt irgendwie noch sagen, ne? Also du weißt ja, ich liebe es, durch die Stadt zu Fuß zu laufen, ne, um Sachen zu entdecken, die man so vielleicht, ja, die in keinem Reiseführer stehen. Und ich meine ja, da sieht man dann die Unterschiede, ne, zwischen ich laufe mal durch Berlin oder Frankfurt und ich laufe mal durch Nanjing, ja. Da sieht man den einen oder anderen großen Unterschied. Aber was man halt auch sagen muss, Nanjing verfügt über ein hervorragendes öffentliches Personennahverkehrsnetz. Wow, was für ein Wort. Und die U-Bahn, das ist so einfach, so easy, so günstig auch. Es ist unglaublich günstig, mit der U-Bahn dort zu fahren. Oder überhaupt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Aber U-Bahn fahren in Nanjing lohnt sich. Selbst wenn man am internationalen Flughafen ankommt, es fährt eine U-Bahn, ich glaube, alle 20 Minuten in die Innenstadt. Und man ist sehr, sehr schnell in der Innenstadt. Und dort kann man dann in jede Region von Nanjing. Das ist schon sehr gut und sehr komfortabel. Und wie gesagt, sehr günstig, sehr sauber. Ich kann es nur empfehlen. Nehmt die U-Bahn in Nanjing. Und ansonsten lauf zu Fuß.
Weißt du, mit was für einem Gefährt ich das letzte Mal durch Nanjing gefahren bin?
Pferdedroschke.
Nein, tatsächlich mit
einem. Nein, oh nein, du hast einen Rikscha-Fahrer engagiert, du hinten. Und zwei mussten dich durch die Stadt schieben.
Tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich, als ich das letzte Mal in Nanjing war, mit einem deutschen Reisebus, mit einem Kieler Kennzeichen, durch Nanjing gefahren. Ganz andere Geschichte, okay. Aber das war sehr, sehr spannend. Mit einem aus Deutschland kommenden Reisebus bin ich damals von Xi'an bis nach Shanghai gefahren, haben wir in Nanjing Stopp gemacht und das war mein letzter Aufenthalt vor ein paar Jahren. Hat mich sehr beeindruckt, ja.
Ich erinnere mich, und die hatten Abendessen oder Drinks auf der, ich wollte jetzt sagen, großen Mauer, aber auf der Stadtmauer, oder?
Die auch sehr groß ist. Haben wir einige schöne Sachen gemacht, aber was man alles Schönes machen kann, das kann uns unser nächster Gast noch besser erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit jemandem reden können, der uns noch viel mehr über die schönen Dinge, die Ausflüge, die Sehenswürdigkeiten in Nanjing erzählen kann. Denn er ist unser Go-To-Mann, was diese Fragen angeht. Und wir begrüßen recht herzlich erneut Jürgen Krämer, den Direktor von Shanghai CRTS in Deutschland. Herzlich willkommen.
Herr Krämer, es ist so schön, Sie wiederzusehen hier bei uns im Podcast. Und da wir uns ja schon so lange kennen, darf ich dich natürlich auch Jürgen nennen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr. Einen echten China-Experten.
Vielen Dank für die nette Begrüßung, Herr Mayer.
Sehr gerne. Wir fangen ganz einfach an. Wir wollen ja mit dir heute über die Hauptstadt von Jiangsu reden, über die Stadt Nanjing. Was bedeutet denn Nanjing? Du kannst ja ein bisschen Chinesisch, habe ich mal gehört. Also was bedeutet das Wort Nanjing?
Naja, Nanjing bedeutet im Prinzip, wenn man es wörtlich übersetzt, südliche Hauptstadt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Nan ist der Süden, Bei ist der Norden, also Beijing ist jetzt eben die nördliche Hauptstadt, weil Nanjing eben zu Beginn der Ming-Dynastie die Hauptstadt Chinas war.
Ja, wunderbar. Haben wir das geklärt? Beijing, nördliche Hauptstadt, Nanjing, die südliche Hauptstadt. Nanjing ist auch die Provinzhauptstadt von Jiangsu, eine riesige moderne Metropole. Dass sich dahinter ganz viel Geschichte verbirgt, hast du eben schon angedeutet. Das kann man im Großstadtgetümmel von Nanjing zwar übersehen, aber man wird doch irgendwie immer drüber stolpern. Jürgen, drei Stichworte mit bitte um Kommentierung. Die Stadtmauer von Nanjing. Warum ist sie so wichtig und warum sollte man die gesehen haben?
Die Stadtmauer von Nanjing ist wichtig, weil sie erstens alt ist. Sie stammt eben aus dem 14. Jahrhundert, Beginn der Ming-Dynastie. Also die war ja von 1368 bis 1644, aber später dann eben in Peking. Und außerdem ist sie einfach riesengroß. Ich habe jetzt die Höhe nicht mehr im Kopf, aber sehr groß und sehr breit. Breiter als die in Xi'an. Allerdings geht sie nicht mehr ganz um die Stadt rum, so wie in Xi'an.
Aber man sagt auch, es ist die längste in China, oder?
Man kann auf jeden Fall sehr schöne Spaziergänge auf der Mauer.
Richtig, man kann ganz toll auf dieser Stadtmauer laufen. Nur es ist eben ganz anders als in Xi'an, weil der Blick, Xi'an liegt ja im Norden Chinas, ist also relativ trocken auch. Es ist in Nanjing immer sehr grün, fast immer sehr grün. Und das sieht man natürlich von dieser Stadtmauer sehr, sehr, sehr schön.
Da darf ich was noch zu der Stadtmauer sagen? Ich finde die Stadtmauer in Nanjing eigentlich schöner, weil, na klar, in Xi'an ist es sehr einfach, aber sie ist so quadratisch, ne? Sie geht einfach nur geradeaus und dann ist 90 Grad Rechtswinkel. In Nanjing ist sie so mit in die Natur eingebettet, fast so ein bisschen wie die große Mauer in Peking oder nahe von Peking, dass sie sich so ein bisschen in die Natur einschmiegt, die Hügel mitnimmt und sowas. Das finde ich halt in Nanjing eigentlich ganz, ganz schön.
Ja, das finde ich auch. Also mir gefällt die Stadtmauer in Nanjing auch sehr, sehr gut. Das mit der Natur kommt natürlich auch daher, dass es in Nanjing einfach auch mehr Natur gibt. Es wächst alles besser. Es ist feuchter und es ist wärmer als in Xi'an.
Ja, wir möchten mal ein zweites Highlight zurufen, was man in Nanjing sicherlich mal gesehen haben muss, wenn man dort ist. Der Konfuzius-Tempel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eine der wichtigsten und interessantesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nicht so sehr, weil es der Konfuzius-Tempel ist, sondern im und um den Konfuzius-Tempel liegt eben die Altstadt von Nanjing und dort spielt sich das Leben ab. Insbesondere am Abend, also ich würde immer sagen, gehen Sie zweimal hin oder gehen Sie einmal am Nachmittag hin und bleiben dann bis zum Abend, weil das ist wirklich gigantisch, was dort jeden Abend eigentlich aufgefahren wird an Ständen zum Verkaufsständen, aber sehr viel Essstände auch. Es ist eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, sehr lebhaft natürlich, aber ganz toll. Also wir bringen unsere Gäste eigentlich immer in die Altstadt.
Und man könnte so ein bisschen sagen, abends ist es definitiv so das Stadtzentrum, also ne, wo sich alle treffen und wo wirklich viel los ist. Und es ist ja nicht nur Jubeltrubel Heiterkeit. Man kann ja auch von dort starten ja auch die schönen Bootstouren durch die alten Kanäle an der Stadtmauer entlang und so weiter und so fort.
Das ist richtig. Ja, das kann man da auch machen. Die Stadt Nanjing ist ja eben, das hatte ich schon gesagt, im Süden ist es sehr feucht. Es gibt dort viele Kanäle. Die Atmosphäre ist natürlich ganz anders als in den kleinen Wasserstädten in der Umgebung von Suzhou. Aber toll ist es trotzdem. Einfach anders. Mhm.
Jürgen, drittes Stichwort, das John-Rabe-Haus. Wer war John Rabe und warum war der so wichtig für Nanjing?
John Rabe war ein Siemens-Mitarbeiter, der in Nanjing gelebt hat, weil er dorthin eben ja abgeordnet wurde. Und der war wichtig für Nanjing während der japanischen Besetzung. Da gab es Massaker an der chinesischen Bevölkerung. Und John Rabe hat eben viele davon gerettet und geschützt und wird deshalb in der Volksrepublik China heute noch verehrt, geehrt und sein Haus ist als Museum erhalten.
Das ist ja ganz spannend, weil dieses Haus ist ein normales Wohnhaus aus den 20er, 30er Jahren. Da hat John Rabe dort auch gelebt. Ne? Der war, wie gesagt, Siemens-Mitarbeiter, der sprach Chinesisch, war richtig akzeptiert auch in der Bevölkerung, lebte dort mit seiner Familie. Der wird ja auch der Schindler, der Oskar Schindler Chinas genannt. Ne?
Ja, das ist richtig, weil er eben das Ähnliches gemacht hat wie Schindler in Europa.
Und wenn man in dieses Haus reingeht, in dieses Museum, dann sieht man auch ganz viele Bilder, Fotos von deutschen politischen Persönlichkeiten, also Präsidenten, Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen auch, die dort waren. Eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit, den Enkel von John Rabe kennenzulernen, mit ihm eine Veranstaltung zu machen. Da hat er sehr viel erzählt aus dem Leben seines Großvaters. Also in Nanjing wird John Rabe sehr verehrt, das kann man tatsächlich sagen.
Ja, in Nanjing sowieso, aber auch in ganz China ist schon durchaus bekannt. Also in Deutschland kennt ihn kaum jemand, aber in China ist er doch bei vielen Leuten zumindest als Name ein Begriff.
Jürgen, wir haben dir jetzt hier drei Stichworte mal zugerufen. Gibt es sonst noch was du über Nanjing sagen könntest? Oder nein, es gibt natürlich sehr viel, aber was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie in Nanjing sind, auf jeden Fall noch machen? Es gibt ja mehr als diese drei Sachen.
Ja, natürlich das Sun Yat-sen-Mausoleum besuchen und das Ming-Grab. Sun Yat-sen war ja der erste Präsident der Republik China nach dem Sturz der Qing-Dynastie 1911. Und er wollte nach seinem Tod, das war in den 20er Jahren, eigentlich eher bescheiden beerdigt werden. Aber die Regierung hat das nicht gemacht. Sie hat ihm ein ganz schönes Mausoleum gebaut mit einem blauen Dach. Also blau ist die Farbe des Himmels in China, in den Bergen in der Umgebung von einem Vorort von Nanjing, direkt praktisch neben dem Ming-Grab, Grab des ersten Ming-Kaisers, und in einer landschaftlich sehr schönen Gegend. Und das Ganze ist auch wirklich sehr gepflegt und sehr gut erhalten geblieben. Also das Grab selbst, das Ming-Grab selbst ist ja nicht geöffnet, aber der Weg der Seelen ist, kann man beschreiten und bis zum Grab gehen. Und diese ganze Anlage ist einfach sehr schön. Es sind am Ming-Grab sind viele Obstbäume und andere Zierpflanzen auch. Sun Yat-sen-Mausoleum, das ist eigentlich ein bewaldeter Hügel. Und oben auf dem Hügel ist dann das Mausoleum, das eigentliche.
Ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, oder?
Das ist, wie bitte?
Ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe,
richtig, ja.
Ich weiß. Ne?
Ja.
Du hast eben schon die Yuan-Dynastie erwähnt. Das war die Dynastie vor der berühmten Ming-Dynastie. Da gibt es ja auch eine besondere Nanjing-Connection. Ne? Also die Mongolen, Kublai Khan, davor Genghis Khan, also Kublai Khan, der die Yuan-Dynastie gegründet hatte, der hat die Hauptstadt in Beijing gegründet, das hast du schon erzählt. Kannst du diese Connection noch ein bisschen näher aufklären? Ne?
Naja, es gab eben während der Yuan-Dynastie schon Aufstände von chinesischen Bauern meistens gegen die mongolische Herrschaft. Und die waren immer erfolgreicher aus verschiedenen Gründen. Dann war es aber so, dass eben diese Aufstände im Süden eben relativ weit weg von der Hauptstadt Peking, wo auch die meisten mongolischen Truppen waren, am erfolgreichsten waren. Und dort hat man dann eben eine Hauptstadt gegründet und eben die Stadt Nanjing. 1368 war das. Und dann hat man sich aber überlegt, also es gab dann auch in der Ming-Dynastie gleich am Anfang schon Familienkonflikte. Und der dritte Kaiser der Ming-Dynastie hat sich dann dazu entschieden, die Hauptstadt doch wieder nach Norden zu verlegen. Einmal wegen dieser Familienzwiste und auch, weil er davon ausging, dass Bedrohungen für sein Reich insbesondere aus dem Norden kommen würden. Das war in China schon historisch so. Die meisten Eroberungen kamen immer aus dem Norden oder Nordosten. Die Hunnen, die Mongolen, andere, meistens Nomadenvölker, aus diesem Gebiet. Und dieser dritte Ming-Kaiser hat dann eben entschieden, er geht nach Beijing, oder ja genau, nach Beijing, hat dann den Kaiserpalast gebaut. Und weil er eben davon ausging, dass seine Haupttruppen bei der Hauptstadt sein werden. Und dann war Nanjing eben nicht mehr Hauptstadt des Reiches, sondern irgendwann nur noch die Hauptstadt der Provinz Jiangsu.
Man kann ja in Nanjing auch eine alte Werft besuchen. Die ist nicht nur ein bisschen alt, sondern die ist schon sehr alt. Hast du schon eine Ahnung, was ich meine?
Nein.
Es geht um einen Admiral, Cheng He.
Ja, genau. Es gab halt in der Ming-Dynastie, das war eigentlich die einzige chinesische Dynastie, die ein bisschen auch maritime Erfahrung gesammelt hat. Also früher war es immer so, die Seidenstraße ursprünglich ging ja mal über den Nordwesten Chinas und dann durch Zentralasien nach Europa und nach Indien. Nur in der Ming-Dynastie gab es eben auch maritime Expeditionen bis nach Afrika, auch mit großen Schiffen. Da war eben dieser Admiral Zheng He beteiligt. Aber das Ganze wurde dann doch relativ schnell wieder eingestellt. Und China hat dann danach eigentlich nie eine wichtige Rolle als Seemacht gespielt, was sich ja dann auch bitter gerecht hat in der Qing-Dynastie.
Wieso? Also musst du, ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was dann in der Qing-Dynastie passiert ist.
Naja, in der Qing-Dynastie gab es dann eben Angriffe von europäischen Mächten, Nationen gegen China, also die sogenannten Opiumkriege. Und das waren eben Angriffe meistens von See her. Und die Chinesen hatten dem dann sehr wenig entgegenzusetzen. Allerdings hatte das auch andere Gründe, aber ein wichtiger Grund war eben, dass sie überhaupt fast keine Seestreitkräfte hatten.
Die waren aber entsprechend groß während der Ming-Dynastie. Der Admiral Zheng He, der hat riesige Junken gebaut. Die sind, wie du schon sagtest, bis nach Afrika gekommen, sind durch ganz Südostasien gesegelt. Riesige Flotten mit mehreren hundert Schiffen haben sozusagen Missionen versucht aufzubauen in den entsprechenden Ländern für Handel. Und man kann diese alte Werft, beziehungsweise die Überreste der Werft, die liegt am Yangtze, kann man tatsächlich besuchen. Das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es Ausgrabungsstätten, da wurden teilweise noch Reste der alten Schiffe gefunden. aus dem 14. Jahrhundert, frühes 15. Jahrhundert, also sehr, 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 sehr spannend. Also auch da hat Nanjing einiges zu bieten.
Andi, du hast gerade den Yangtze erwähnt. Nanjing liegt am Yangtze und der Stadt, der Bevölkerung der Stadt gibt er ja auch irgendwie so ein gewisses Gefühl, oder? Was bedeutet der Yangtze für Nanjing? Da gibt's ja auch die erste Brücke über den Yangtze, oder? Das ist ja in Nanjing gebaut worden. Erzähl mal ein bisschen, was der Yangtze da für ein Flair ausmacht in Nanjing.
Naja, das ist eben ein riesiger Fluss, der quer durch die Stadt fließt. Und das hat eben verschiedene Auswirkungen. Von Überschwemmungen abgesehen, die sind in Nanjing meistens nicht mehr so dramatisch, weil die am Mittellauf des Yangtze wesentlich schwerer sind in der Regel, also Wuhan zum Beispiel. Aber es gibt dann eben sehr viel Wasser, wie überall in der Provinz Jiangsu. Der Yangtze hat viele Nebenflüsse. Das ganze Gebiet ist relativ flach, nicht ganz flach, aber relativ flach. Es gibt viele Kanäle, es gibt Uferpromenaden inzwischen, ja, möglich, also Parks am Ufer, schön angelegte Parks. Und dann kommt natürlich in den letzten Jahren dazu, das muss man einfach sagen, dass das Wasser sehr viel besser geworden ist. Also der Yangtze war ja auch mal sehr stark verschmutzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sehr sauber ist, aber es ist angenehm, dort jetzt in den Parks sich zu bewegen. Und das bedeutet auch, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Stadt ist einfach sehr, sehr grün. Also ich kann mich noch an frühere Zeiten erinnern, wenn ich im frühen Frühjahr im Norden Chinas war, für längere Zeit. Da ist bis zum April etwa, es gibt es sehr viel Gelb und sehr viel Grau, weil die Winter im Norden Chinas sind sehr trocken. Und wenn man dann mit dem Schnellzug von irgendwoher nach Nanjing fährt, also von irgendwo im Norden Chinas, und steigt aus dem Zug aus, das ist eine völlig andere Atmosphäre. Das ist eine sehr lebhafte Atmosphäre. Es ist in der Regel natürlich sehr viel wärmer als im Norden Chinas. Es ist feucht, es ist grün vor allen Dingen. Es gibt überall Bäume, Sträucher, Pflanzen. Das ist schon wirklich ganz toll.
Du sagst gerade, Nanjing ist auch eine sehr grüne Stadt, also hat neben der ganzen Geschichte und wirklich eine der geschichtsträchtigsten Städte Chinas, und davon gibt es ja viele, auch noch viele andere Sachen zu bieten. Gibt es noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, was man da vielleicht noch gesehen haben muss, bestimmte Ecken der Stadt, wo es sich mal lohnt reinzuschauen? Ne?
Naja, es lohnt sich auf jeden Fall generell ein Bummel durch die Altstadt, also jetzt nicht nur am Konfuzius-Tempel, sondern auch in den anderen, in dem weiteren Bereich der Altstadt oder der Innenstadt, weil es eben sehr alles sehr für unsere Augen, also für europäische Augen, glaube ich, sehr schön angelegt ist. Also das ist einfach grün. Es gibt überall Platanen an den Straßen, weil eben Nanjing im Sommer so heiß wird, hat man Platanen gepflanzt, damit man im Schatten laufen kann. Die sind aber eben alle auch schön grün. Die Umgebung von Nanjing ist wirklich schön mit diesem gebirgigen Teil.
Jürgen, ich entlasse natürlich hier keinen China-Spezialisten, der sich so gut auskennt in diesem Riesenreich, ohne ihm nach seinen Essgewohnheiten in dieser Provinz zu fragen oder auch in Nanjing zu fragen. Da gibt's ja auch kulinarische Spezialitäten. Was würdest du, wenn du in Nanjing landest und abends sagst, Sven, komm, lass mal essen gehen, was würdest du für mich auf der Karte bestellen?
Na, ich sollte jetzt sagen, die Nanjing-Ente. Das würde ich dann vielleicht
auch... Du kannst sagen, was du willst. Also ist eine schöne Vorspeise, oder?
Würde ich dann wahrscheinlich auch für dich bestellen. Es schmeckt so mittelgut, würde ich sagen. Also es ist so eine etwas gesalzene Ente. Und ich persönlich mag kein Geflügel mit Knochen. Aber es gibt natürlich sehr viele...
Da hast du es in China aber ein bisschen schwerer, oder?
Nö, kann man dazu sagen. Es geht eigentlich fast immer, dass man das ohne... Es gibt immer viele Gerichte auch ohne Knochen, auch Geflügel. Wenn es ist ein bisschen komplizierter als hier, das stimmt. Aber es gibt eben sehr viel, nicht Seafood, aber es gibt sehr viel Fisch, und das würde ich in Nanjing auch empfehlen zu essen. Und es gibt eben meistens Süßwasserfisch. Der hat zwar auch Gräten, das ist dann wirklich ein Nachteil, aber der ist auf jeden Fall essenswert.
Aber kannst du generell nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern sagen, was macht die Küche dort in dieser Region aus? Also weil sie ist ja wirklich ganz anders als Sichuan oder der Norden oder auch nochmal unten in Kanton, also in Guangzhou.
Naja, es ist, die Küche ist auf jeden Fall sehr frisch. Sie ist sehr abwechslungsreich. Es ist ja so, der Süden Chinas ist einfach traditionell landwirtschaftlich wesentlich besser nutzbar als der Norden. Das war ja der Grund für den Bau, ein Grund für den Bau des Kaiserkanals. Die Gerichte sind längst nicht so stark gewürzt wie zum Beispiel in der Provinz Sichuan. Sie sind ein bisschen also leichter gewürzt, besser verträglich dadurch auch. Sie haben natürlich mehr ihren eigenen Geschmack, weil in Sichuan muss man ja sagen, da geht viel unter durch diese Schärfe. Mhm. Und die Auswahl ist sehr groß. Also es gibt alle möglichen Sorten von Fleisch. Es gibt natürlich Reis, gibt wesentlich weniger Nudeln als im Norden des Landes, aber es gibt auch Nudeln und es gibt eben auch, was wirklich sehr gut ist, auch sind die Maultaschen, die anders sind als im Norden, kleiner, aber sehr, sehr gut schmecken.
Wirklich zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wie kann man Nanjing in eine, ich sag jetzt mal, Rundreise durch China integrieren? Also wie würdest du sagen, von wo aus lohnt sich dann auch ein Ausflug für 1 oder 2 Tage oder vielleicht auch ein bisschen länger? Oder was würdest du da empfehlen?
Naja, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nanjing ist ja ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Süden Chinas, wegen der Yangtze-Brücken unter anderem. Das heißt, es ist mit dem Auto sind es etwa 3 Stunden Fahrt von Shanghai aus. Dem Zug, mit dem Schnellzug natürlich, sind es etwa 1,5 Stunden Fahrt von Shanghai aus. Das ist selbst im Rahmen eines Tagesausflugs gut zu machen, wobei wir das nicht machen. Aber bei Rundreisen ist es eigentlich ein perfekter Zwischenstopp. Bei uns ist es meistens so, dass wir von Shanghai nach Suzhou fahren und dann weiter nach Nanjing, dann in Nanjing bleiben. Und dann von Nanjing aus weiterfahren, entweder Richtung Yangtze, also zu den Kreuzfahrten des Yangtze nach Yichang, oder in Richtung Norden, zum Beispiel nach Xi'an oder auch direkt nach Peking. Das geht fast alles, weil eben die Schnellzugverbindungen nach Nanjing fast vom ganzen Land aus sehr, sehr gut sind und der Flughafen auch häufig angeflogen wird.
Jürgen, sehr gut ist es auch immer mit dir zu reden. Immer wieder ein Vergnügen, von dir zu hören. Unser China-Experte Jürgen Kremer, vielen lieben Dank fürs Mitmachen, vielen lieben Dank für deine Nanjing-Tipps. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch. Schönen Abend noch und tschüss.
Danke dir, Jürgen.
Tschüss. Tschüss.
Ja, man merkt schon, dass Jürgen sich gut in China auskennt, oder? Und ich glaube, er hat ja 20 Jahre da gelebt, also das hat man jetzt schon gehört. Aber Andi,
ja.
Weißt du, was ich demnächst mal tun werde? Ich glaube, das ist dann ganz, ganz, ganz dringend notwendig.
Was?
Ich schnapp mir mal den Jürgen, schnapp mir noch 6 andere Leute und gehe mal mit ihm richtig essen in Nanjing oder in Jiangsu. Mhm. Das ist ja eine Schande. Entschuldigung, das Essen da ist schon sehr, sehr lecker. Vielleicht sollten wir mal einen Bratreis in Yangzhou essen gehen.
Ja, unter anderem.
Der wurde mir empfohlen in einer unserer letzten Folgen.
Unter anderem. Und wir werden auch in der nächsten und letzten Folge unserer kleinen Jiangsu-Serie noch ein bisschen über das Essen reden. Aber tatsächlich, es gibt schon viel Fisch. Also wenn man wirklich mit Fisch und Seafood nichts anfangen kann, dann sollte man das auch, wenn man mit mehreren Leuten essen gehen, auch bemerkbar machen. Sonst kann das ein bisschen schwierig werden, weil es da halt viel Fisch, viel Seafood gibt. Auf der anderen Seite diese Nanjing-Ente, das Pendant zur Peking-Ente. Ne? Komischerweise gibt es in Peking, der Nordhauptstadt, eine Ente und in Nanjing, der Südhauptstadt, gibt es eine Ente. Also ich finde die fantastisch. Ist schon ein bisschen anders als die Peking-Ente. Bisschen salziger, wird ein bisschen anders zubereitet, aber finde ich auch ganz fantastisch. Ja.
Wird auch anders serviert, oder?
Ja, also die Peking-Ente ist von der Zubereitung, würde ich sagen, noch ein bisschen raffinierter. Die Nanjing-Ente wird auch Yanshui-Ya genannt, also Salzwasser-Ente. Die wird in einer Salzlauge eingelegt und wird dann gebacken. Hat also so eine sehr schöne Kruste. Die wird aber dann zerhackt und dann kriegt man sozusagen die Stücke am Knochen serviert und kaut die ab. Die ist sehr saftig, während die Peking-Ente, die ist ja mehr oder weniger knochenfrei. Ne? Da hast du dann die Stückchen mit der Haut, du hast das Fleisch und das wickelst du dann in kleine Pfannkuchen ein oder eine andere Art von Sesamkuchen mit Soße, mit Schalotten. Schmeckt ganz fantastisch. Aber die Nanjing-Ente, die wird halt am Knochen gegessen. Also schon daher eigentlich ziemlich anders. Ja? Aber fantastisch, finde ich, ja.
Und du darfst mich gerne berichtigen, wenn ich falsch liege.
Du liegst falsch.
Peking-Ente ist, die Peking-Ente ist eher so das Highlight eines Essens, während die Nanjing-Ente ja eigentlich als quasi Vorspeise in Anführungszeichen serviert wird, oder?
Naja, die Peking-Ente ist halt, das ist mehr oder weniger ein Bankett, ne? Du hast eine oder zwei Enten am Tisch, je nachdem, mit wie vielen Leuten du isst. Und im Endeffekt ist das ein Gang nach dem anderen, ist halt Ente, ne? Du fängst halt an.
Mit diesem Einrollen ist dann das Highlight.
Das ist das Highlight. Und dann zum Schluss gibt es dann noch eine Entensuppe, ne, die sozusagen dann aus der Karkasse der Ente gekocht wird. Ja, die Nanjing-Ente, die wird halt sozusagen vorweg serviert oder kommt halt als einer der ersten Gänge auf den Tisch. Und das ist eins von vielen Gerichten, aber es ist nicht ein Bankett als solches.
Ja. Andi, weißt du, was ich jetzt machen werde?
Was?
Ich bin gerade in Berlin. Ich gehe jetzt einfach wir haben jetzt so lange über das Essen geredet. Ich gehe jetzt einfach in mein Lieblingsrestaurant. Darf ich den Namen sagen?
Good Friends. Bitte. Good Kantarate. Friends. Sehr gut.
Kann ich nur empfehlen. Und werde mir da einfach, die werden keine Nanjing-Ente die werden auch keine Peking-Ente ohne Vorbestellung haben. Aber es gibt ja genügend, vielleicht gibt es den Bratreis aus Yangshuo. Ich werde mal gucken, was es da gibt, aber es schmeckt auf jeden Fall immer gut, denn hey, wir haben jetzt echt lange über Essen geredet.
Ich glaube, den Bratreis gibt es. Einfach mal ausprobieren. Ja, Sven. Nanjing, definitiv ein Reisewert. Also wer sich für Geschichte interessiert, also jüngere Geschichte, antike Geschichte, chinesische, also da ist wirklich für jeden was dabei. Und was ganz toll ist, und das hatte François in der ersten Folge auch schon erwähnt, das ist einfach alles ein bisschen entspannter, auch wenn da wirklich wirtschaftlich viel los ist und viel Bewegung, viel Musik drin ist in dieser Provinz. Das ist nicht ganz so hektisch wie andere Städte in China. Also sehr, sehr zu empfehlen, Nanjing, eine meiner Lieblingsstädte in China, definitiv ein Reisewert.
Meine auch.
Und damit sagen wir, seid ihr und bis zum nächsten Mal bei Nihao China, der China-Podcast mit Sven Meyer und
Andi Jans, der mal 10 Jahre in China gelebt hat. Mhm. Und jetzt wünsche ich guten Appetit.
Guten Appetit, bis zum nächsten Mal.